Wir sterben nicht nur einmal. Drei buddhistische Texte von Alfred Weil. Alfred Weil wurde 1951 in der Nähe von Frankfurt geboren. Er studierte Pädagogik und Psychologie und beschäftigt sich seit 1979 intensiv mit dem Buddhismus. Seine wichtigsten Lehrer waren Paul Debes und Aya Khema. Für ihn sind die im Pali-Kanon überlieferten Lehrreden des Buddha maßgeblich. Von 1990 bis 2001 war Alfred Weil der Sprecher der Deutschen Buddhistischen Union, DBU. Der Redaktion der Lotusblätter gehörte er von 1990 bis 2002 an. Alles verloren, alles gewonnen. Die Geschichte von Kisa Gotami und Patachara. Die Lebensgeschichten zweier Frauen werden in der buddhistischen Tradition immer wieder gerne und in vielen Varianten erzählt. Beide, Kisa Gotami und Patachara, sehen sich mit dramatischen Ereignissen konfrontiert, die sie aus der Bahn zu werfen und ihr Glück vollends zu zerstören drohen. Aber sie resignieren im Angesicht von Tod und Verlust nicht, sondern sie gehen gestärkt aus den für sie so kritischen Situationen hervor. Aus zunächst deprimierten und verzweifelten werden am Ende souveräne und befreite Frauen. Kisa Gotami. Zu Zeiten des Buddha lebt Gotami in Savatthi. Äußerlich gesehen ist sie eine nicht besonders attraktive Frau. Sie stammt aus bescheidenen sozialen Verhältnissen und weil sie so schmal ist, wird sie von allen Kisa Gotami, die Dürre, Kisa Gotami genannt. Aus diesem Grund findet sie auch lange keinen Partner, mit dem zusammen sie sich ihren innigsten Herzenswunsch hätte erfüllen können, Mutter zu werden. Als sie schon nicht mehr zu hoffen wagt, lernt sie einen liebenswerten Mann kennen, einen begüterten Kaufmann, der sie als Mensch sehr schätzt. Beide heiraten und schließlich bringt Kisa Gotami einen Sohn zur Welt. Ihre Freude ist unbeschreiblich. Endlich ist sie am lang ersehnten Ziel. Ihr Glück ist vollkommen. Doch bald darauf passiert das Schreckliche. Das Kind stirbt unerwartet in ganz jungen Jahren. Mit einem Mal scheint Kisa Gotamis Lebensmittelpunkt zerstört. Ihr Lebenssinn zerronnen, ihr größter Schatz verloren. Unbändige Trauer überkommt sie und instinktiv weigert sie sich, die bedrückende Tatsache überhaupt anzunehmen. Sie verleugnet den Tod ihres Kindes, in ihrer bedrückenden Not schaut sie einfach weg. Das Kind schläft sicher nur, denkt sie. Oder es ist in eine vorübergehende tiefe Ohnmacht gefallen, oder es leidet an einer schlimmen Krankheit. Natürlich wendet sie sich hilfesuchend an die Menschen um sie herum, doch ihr Bemühen ist vergeblich. Nirgends findet sie Unterstützung oder ärztliche Hilfe. Niemand kann das Kind wieder zum Leben erwecken. Es ist tot, sagen alle, obwohl sie das weder hören will noch zu glauben wagt. Noch einmal keimt Hoffnung in ihr auf. Ein großer Weiser sei in der Stadt, heißt es, der kenne vielleicht einen Ausweg. Also sucht sie ihn auf, so schnell sie kann, und klagt ihm ihr Leid. Und tatsächlich erhält sie einen Rat, der ihr unversehens wieder Zuversicht gibt. Geh in die Stadt und lass dir eine Handvoll Senfkörner geben, sagt der Mann zu ihr. Aber achte darauf, dass sie aus einem Haus stammen, in dem nie jemand starb. Wenn du das Gesuchte bekommst, ist dir geholfen. Kisa Gotami verliert keine Sekunde und eilt rastlos von Tür zu Tür. Überall fragt sie nach und alle wollen sie ihr natürlich gern die gewünschten Senfkörner geben, aber die gestellte Bedingung können sie nicht erfüllen. Kein Haus findet sich, in dem nicht schon Mutter und Vater, Schwester und Bruder, Tochter und Sohn gestorben sind. Da wird Kisa Gotami schlagartig und ein für allemal klar, Die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens ist universell. Vom Moment der Geburt an gehen wir auf den Tod zu und wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt des Sterbens gekommen sein wird. Ausnahmen gibt es keine. Und deshalb müssen wir alle, früher oder später, von lieben Menschen Abschied nehmen. Irgendwann haben wir uns ganz sicher von allem zu trennen, was uns wert und teuer ist. Das Erlebnis Kisa Gotamis ist die unmittelbare Begegnung mit der Daseinswirklichkeit. Und sie wird die wichtigste Erfahrung ihres Lebens. Sie ist mit dem Tod in Berührung gekommen, bewusst und mit tiefem Verstehen. Worte haben sie bislang nicht berührt und schon gar nicht überzeugt. Aber die anschauliche Einsicht in die Realität im Gespräch mit ebenfalls betroffenen Menschen in ihrer Nachbarschaft. Nun kann sie ihre schmerzliche Situation annehmen und die bisher größte Herausforderung meistern. Kisa Gotami ist in der Lage, von ihrem Kind Abschied zu nehmen und ihren inneren Frieden zurückzugewinnen. Mehr noch, was die trauernde Mutter zuerst wie das Ende der Welt empfindet, stellt sich bald als Beginn einer weitreichenden inneren Entwicklung heraus. Der entsetzliche Schicksalsschlag wird zur Wende, weil er die Aufmerksamkeit der geschlagenen Frau auf die tieferen Dimensionen des Daseins lenkt. Was im grauen Alltag oder zu Zeiten von Freude und Zufriedenheit meist übersehen wird, nichts in dieser Welt kann wirklich Halt und Sicherheit geben. Alles ist nur geliehen, allenfalls vorübergehender Besitz und von begrenztem Wert. Unverlierbar prägt sich die Erkenntnis ein, dass Glück im wahren Sinne des Wortes jenseits materieller Gegebenheiten und bedingter Phänomene zu suchen ist. Kisa Gotami kehrt alsbald zu dem Mann zurück, dem sie schon jetzt so viel zu verdanken hat und der ihr Leben noch mehr verändern wird. Natürlich handelt es sich dabei um den Buddha, der sie bereits erwartet. Ihm kann sie nun berichten, dass Senfkörner keinerlei Bedeutung mehr für sie haben und sie den Tod ihres geliebten Kindes inzwischen akzeptieren kann. Doch ist der aktuell erlittene Verlust für sie längst nicht mehr die einzige Sorge. Kisa Gotami hat die Unsicherheit des Lebens und die Zerbrechlichkeit des Daseins insgesamt durchschaut und möchte ganz frei davon werden. Sie bittet den Buddha um Aufnahme in den Orden der Nonnen, die ihr auch gewährt wird. Alle äußeren und inneren Bedingungen für einen solchen intensiven spirituellen Weg sind gegeben. Und, so sagt die Überlieferung, aus der verzweifelten Kisa Gotami ist im Laufe der Zeit und einer entsprechenden spirituellen Praxis eine befreite Kisa Gotami geworden. Ihre endgültige Befreiung und Krönung ihrer inneren Wandlung erreicht sie bei einer stillen Betrachtung des Flackerns eines Feuers in ihrer Hütte. Es wird für sie zum anschaulichen Bild für die Bewegtheit und Unstetigkeit aller Erscheinungen. Schön ist die Flamme anzuschauen, sie verbreitet auch Licht und Wärme, aber sie hat keinen Bestand. Patachara. Fast wie ein schlechter Roman liest sich die Lebensgeschichte von Patachara. Sie entstammt einer reichen Kaufmannsfamilie und wohnt ebenfalls in Savatthi. In jungen Jahren verliebt sie sich in einen Angestellten im elterlichen Haus. Da Vater und Mutter für sie freilich eine bessere Partie vorgesehen haben und die jetzige Beziehung nicht dulden, beschließt sie, mit dem Mann ihres Herzens zu fliehen. Beide leben von nun an in einem Dorf in der Nähe ihrer Heimatstadt. Sicher sind die materiellen Umstände gerade für die junge Frau beschwerlich, weil sie auf viele Annehmlichkeiten verzichten und manche ungewohnte Arbeiten selbst übernehmen muss. Doch dem Paar ist das recht. Nach nicht allzu langer Zeit wird Patachara das erste Mal schwanger. Eigentlich möchte sie, trotz des Zwistes mit ihren Eltern, zur Niederkunft in ihr Elternhaus zurückkehren und macht sich heimlich auf den Weg. Ihr Mann nämlich hält von diesem Vorhaben nichts, weil er die Rache der hintergangenen Schwiegereltern befürchtet. Als er mitbekommt, dass seine Frau zu ihnen unterwegs ist, läuft er ihr nach und holt sie ein. Er will sie unbedingt zur Umkehr bewegen. Mittlerweile haben aber bei Patachara die Wehen eingesetzt und jedes weitere Wort ist unnütz. Bald darauf wird ein kleiner Junge geboren und die junge Familie kehrt nun in ihr Haus zurück. Einige Zeit später wird Patachara erneut schwanger und wieder will sie zur Geburt ihr Elternhaus aufsuchen. Die frühere Meinungsverschiedenheit zwischen den Eheleuten flammt erneut auf, aber die werdende Mutter lässt sich jetzt nicht mehr von ihrem Plan abbringen. Die beiden Erwachsenen und das Kind gehen los. Unterwegs werden sie von einem für diese Jahreszeit ungewöhnlichen und zugleich sehr starken Unwetter überrascht. Der Regen fällt mit außerordentlicher Heftigkeit und ein kräftiger Sturm fegt über sie hinweg. Nirgendwo ist ein Haus in Sicht, das ihnen Schutz gewähren könnte. Sie sind den Naturgewalten wehrlos ausgesetzt. Entschlossen macht sich der Mann auf die Suche nach einer Zuflucht. Doch er kehrt nicht zurück. Lange bleibt Patachara alleine und unter den widrigsten Umständen kommt das zweite Kind auf die Welt. Nach vergeblichem Warten und nachdem Patachara wieder einigermaßen zu Kräften gekommen ist, beschließt sie, in dieselbe Richtung zu marschieren wie ihr Mann zuvor. Schon denkt sie, er habe sie verlassen, als sie ihn jedoch nach einer Weile findet. Tot. Eine von ihm aufgeschreckte Schlange hatte ihn gebissen und offensichtlich war ihr Gift so stark, dass der Tod unmittelbar nach der Verletzung eintrat. Entsetzen und Verzweiflung, Selbstvorwürfe und Angst machen sich bei Patachara breit. Doch weder Tränen noch lautes Klagen helfen ihr in dieser Situation. Sie mobilisiert die letzten Kräfte, nimmt das Neugeborene in den Arm und den Jungen an die Hand, um sich irgendwie nach Savatthi durchzuschlagen. Ein neues Hindernis tut sich auf. Auf ihrem Weg muss die junge Frau den Fluss Achiravati überqueren, der aufgrund der sintflutartigen Regenfälle zu dieser Zeit über alle Maßen angeschwollen ist. Mit beiden Kindern gleichzeitig schafft sie es nicht, das ist ihr klar. Also muss sie sich wohl oder übel entschließen, erst das Jüngste an das andere Ufer zu bringen und dann den wartenden Jungen nachzuholen. Alles scheint gut zu gehen. Der Säugling hat die waghalsige Überquerung hinter sich und seine Mutter ist schon wieder auf halbem Weg zurück zu dem älteren Bruder. In der Mitte des Flusses jedoch stürzt plötzlich ein riesiger Adler auf das Neugeborene, packt es und fliegt mit ihm davon. An Hilfe ist nicht zu denken, die lauten Entsetzensschreie der Mutter bewirken nichts. Ganz im Gegenteil, sie irritieren den am Ufer zurückgebliebenen. Er glaubt, seine Mutter rufe ihn, und gleich setzt er sich in Bewegung und läuft ihr entgegen. Ist die starke Strömung schon für jeden Erwachsenen eine nicht zu unterschätzende Gefahr, für das Kind bedeutet sie das Verderben. Sofort verliert es den Halt, wird mitgerissen und versinkt in der Flut. Patachara ist wie betäubt. Sie begreift noch nicht richtig, was geschehen ist, und nur ein Gedanke noch hat Raum in ihrem Kopf. Sie will nach Hause zu ihren Eltern, die jetzt ihre einzige Stütze sind. Kurz vor Savatthi kommt ihr jemand auf dem Weg entgegen, den sie sogleich anspricht. Natürlich möchte sie wissen, wie es um ihre Familie steht, die sie so lange nicht mehr gesehen hat. Der Fremde schweigt zunächst und schüttelt nur den Kopf. Er weigert sich zu antworten, aber Patachara lässt nicht locker. Schließlich kommt die zögernde Auskunft. Das verheerende Unwetter der vergangenen Stunden hat dein Elternhaus zerstört. Es ist eingestürzt und hat Vater, Mutter und Bruder unter sich begraben. Alle drei sind tot und wurden gerade verbrannt. Das ist mehr, als Patachara ertragen kann. Sie verliert den Verstand, reißt die Kleider von sich und läuft klagend und schreiend umher. Die Menschen in Savatthi drehen sich kopfschüttelnd nach ihr um, rufen ihr nach und werfen nach ihr, bis sie an den Rand der Stadt kommt, von wo sie später in das Kloster im Chetahain findet. Der Buddha ist zu dieser Zeit im Gespräch mit einigen seiner Anhänger, als er die verstörte Frau herankommen sieht. Er kann sofort ihren Zustand richtig einschätzen. Er weiß aber auch, dass der Geist Patachara gerade jetzt für entscheidende Einsichten offener ist als je zuvor. Vorsichtig ermuntert er sie, sich wieder zu sammeln, zur Besinnung zu kommen und der Realität mutig ins Auge zu schauen. Das ist nicht das erste Mal, dass du mit derartigen Katastrophen konfrontiert wurdest, sagt der Buddha zu ihr. In diesem Leben vielleicht, aber im Laufe dieses anfanglosen Daseinskreislaufes hast du derartiges schon unzählige Male durchlitten. Und ein Ende der Erfahrung von Verlust und Trauer ist nicht absehbar, es sei denn, da wird Patachara mit einem Mal die Universalität von Tod und Leiden, Vergänglichkeit und Bedrohung im Leben bewusst. Dem will sie nicht weiter ohnmächtig ausgesetzt sein, und ihre Zuflucht kann sie nicht länger in den unbeständigen Dingen sehen. Und zugleich zeigt sich ihr eine vielversprechende und vertrauenerweckende Alternative. Sie steht gleichsam in der Gestalt des Buddha vor ihr, der sie wieder hoffen lässt. Auf der Stelle bittet sie ihn, ihr Lehrer zu sein und sie in den Nonnenorden aufzunehmen. Das geschieht und in der Folgezeit erweist sie sich als eine zielstrebige Schülerin, die sich besonders in den Fragen der Ordensdisziplin auskennt und hervortut. Der Unbedachtheit ihrer Jugend setzt sie von nun an Selbstbeherrschung und Besonnenheit entgegen. Auch die Unbeständigkeit aller bedingten Erscheinungen beschäftigt sie weiter. Als sie eines Tages während des Monsuns beobachtet, wie die sich sammelnden Regentropfen einer Böschung herabfließen, blitzt es in ihr auf. Sind da nicht Tropfen, die sofort im Erdreich versickern? Und andere, die etwas länger nach unten rieseln und erst dann verschwinden? Und wieder andere, die das Ende des Gefälles erreichen? So wie Patachara einst erlebt hatte, dass ihre Kinder ganz jung, Mann und Bruder im mittleren Alter und die Eltern hochbetagt starben. Aber, geht ihr auf, wie lange deren Lebensspanne auch sein mochte, früher oder später gingen sie doch zu Ende, genau wie jedes dieser Rinnsale vor ihren Augen schließlich doch versiegen musste. Und ähnlich wie bei Kisa Gotami vollzieht sich der alles vollendende Schritt im Anblick ihrer Öllampe. Sie will sie eines Abends gerade löschen, als im selben Moment alle Fesseln von ihr abfallen. Mit einem tiefen Einblick in die Wesenlosigkeit aller Erscheinungen hat sie das höchste Ziel ihrer spirituellen Übung und damit das Ende jeglicher Verletzbarkeit erreicht. Endlos Schleife. Wir sterben nicht nur einmal. Wenn wir an den Tod denken, haben wir meist ein einmaliges Ereignis vor Augen. Wir lesen oder hören, da ist jemand gestorben, oder uns kommt in den Sinn, dass unsere Tage ebenfalls gezählt sind. Doch was wir fast nie bedenken, das war weder das erste noch das letzte Mal. Von anfanglosem Kommen und Gehen handelt der folgende Beitrag. Der Brahmane Upasalha. Die indische Stadt Rajagaha war vor Zeiten die Heimat eines betagten Brahmanen namens Upasalha. Eine Geschichte erzählt, dass jener Brahmane ein ganz betontes Interesse hatte, nach seinem Tod auf keinen Fall dort verbrannt zu werden, wo zuvor schon jemand aus einer niederen Kaste verbrannt worden war. Deshalb bittet er seinen Sohn: Sorge dafür, dass ich an einem reinen Ort den Flammen übergeben werde. Doch der Sohn ist ein wenig ratlos, er weiß von keinem solchen Ort. Um sicher zu gehen und doch einen geeigneten Platz für die traditionellen Zeremonien zu finden, machen sich Vater und Sohn eines Tages auf den Weg. Sie wandern zu dem nahegelegenen Geiergipfel, einem kleinen Berg am Ausgang des Tales. Als sie oben angelangt sind und sich eine Weile umsehen konnten, wird der alte Brahmane glücklicherweise fündig. »Hier ist die richtige Stelle. Hier wurde noch kein Niedriggeborener verbrannt«, strahlt er voller innerer Überzeugung. »Dorthin lass mich nach meinem Ableben bringen.« Zufrieden treten beide den Rückweg an, aber offensichtlich sind sie sich doch nicht ganz sicher. Denn als ihnen bei ihrem Abstieg ein Mann begegnet, bitten sie ihn um seine Meinung, obwohl sie ihn gar nicht kennen. »Ist der Ort für unsere Zwecke wirklich geeignet?« dringen sie in ihn. Gemeinsam mit dem Fremden gehen sie die kurze Strecke noch einmal zurück und nehmen ihre vorherige Wahl zwischen den drei Anhöhen ein zweites Mal in Augenschein. Was Vater und Sohn aber zu hören bekommen, verblüfft sie vollends. Eben da wurden schon unzählig viele Leichen dem Feuer überantwortet. Und allein du, Brahmane, der du jetzt Upasala heißt und in Rajagaha lebst, hast genau dort schon in 14.000 vorangegangenen Existenzen deinen Leib abgelegt. Nirgendwo auf der Welt wirst du einen einzigen Ort finden, der nicht schon oft und oft als Verbrennungsstätte gedient hat. Nirgendwo einen Ort, der nicht mit den Gebeinen der Menschen übersät ist. Fortexistenz. Die Geschichte verrät, dass der rätselhafte Fremde der Bodhisattva, der künftige Buddha, gewesen ist und er mit seinem universellen Blick die wirklichen Zusammenhänge überschauen konnte. In der vorbuddhistischen brahmanischen Religion war die Tatsache von Fortexistenz und Wiedergeburt wohl bekannt. Und sicher glaubte auch Upasala nicht, dass er bald das letzte Mal bestattet werden würde. Und dennoch war er sich offensichtlich nicht der vollen Tragweite bewusst, als er über sein Sterben und den Tod an sich nachdachte. Um wie viel schwerer fällt es uns modernen und aufgeklärten Menschen, uns ein realistisches Bild zu machen. Wir sind so fixiert auf die wenigen Jahrzehnte, die wir für unsere ganze Lebenszeit halten, und so bemüht, sie mit allen möglichen Dingen und Aktivitäten zu füllen, dass wir an ein Davor und Danach kaum je einen Gedanken verschwenden. Ja, die meisten glauben nicht einmal daran, dass sich das Leben nach dem Zerfall dieses Körpers fortsetzt. Unter Umständen viele, viele Male. Und wie oft jedes Lebewesen die Erfahrung von Geborenwerden, Altern und Sterben schon gemacht hat, übersteigt schier unsere Vorstellungskraft. Mit Zahlen operieren zu wollen, und seien sie noch so groß, bleibt sinnlos, weil sich mit ihnen doch keine Anschauung verbindet. In der Geschichte von Upasala klingt dieser Punkt an und wird sinnlich fassbar. Jeder Quadratzentimeter auf dieser Erde ist gleichsam mit Schädeln übersät. Wohin wir unseren Fuß setzen, wir treten auf Gebeine und gehen über Schädel. Nicht nur bildlich gesprochen, sondern in einem gewissen Sinn ganz real, weil es kein Fitzelchen Materie gibt, das im Laufe des Daseinskreislaufes nicht schon zu einem menschlichen oder tierischen Körper wurde und irgendwann danach auch wieder von belebter zu toter Materie. Diese allgegenwärtige materielle Präsenz des Todes vor unseren Füßen und vor unseren Augen ist sinnfälliger Beleg dafür, in welcher zeitlichen Dimension sich geboren werden, altern und sterben und immer wieder geboren werden, altern und sterben abspielt. Nicht abstrakt und im Allgemeinen für die Menschheit oder die Tiere als Gattung, sondern konkret und bezogen auf jeden von uns. Mutter und Vater. Eindrucksvoll sind auch die weiteren Bilder und Gleichnisse, die der Buddha parat hat, um die Tatsache begreiflich zu machen. Wenigstens ansatzweise. Versuchen wir uns einmal bildlich vorzustellen oder morgen daran zu denken, wenn wir wieder in der Stadt unterwegs sind. Es ist völlig unmöglich, einem einzigen Lebewesen zu begegnen, das in diesen unausdenkbaren vergangenen Zeiten nicht schon einmal mit uns in engsten verwandtschaftlichen Beziehungen gestanden hätte. Wer auch immer uns im Laufe unseres Lebens irgendwie und irgendwo begegnet. Er oder sie war schon einmal unser Vater, unsere Mutter oder Bruder oder Schwester. Er oder sie war schon unser Sohn oder Tochter und dieselben Rollen haben wir ihnen allen gegenüber ebenfalls schon gespielt. Mit anderen Worten, in der Bahn sitzen nicht Fremde, sondern tatsächlich Sohn und Tochter neben mir. Im Kaufhaus bedienen mich Mutter und Vater, an der Kasse gebe ich meiner Schwester das Geld in die Hand. Noch ein Aha-Erlebnis ist möglich, wenn wir das Schicksal anderer Menschen zur Kenntnis nehmen und es bewusst in Bezug auf uns selbst setzen. Sei deren Los gut oder schlecht, erstrebenswert oder mitleiderregend, stets gilt auch ich. Geht es jemandem elend, körperlich, seelisch, geistig, materiell oder wie immer sonst, sicher ist, das habe ich selbst schon genauso durchlitten. Sonnt sich jemand gerade im Glück, erfreut er sich bester Gesundheit, fühlt sich rundherum wohl und kennt keinerlei finanzielle Probleme, die Schlussfolgerung ist auch in diesem Fall zutreffend. Auch ich habe die Sonnenseite des Lebens wieder und wieder genossen, sie aber genauso verloren und später unter trostlosen Verhältnissen gelitten. In einem unendlichen fortgesetzten Wandel der Dinge und einer nicht endenden Daseinswanderung, äonenlang. Weltzeitalter. Wie lange, wird der Buddha gefragt, dauert wohl ein Weltzeitalter? Unvorstellbar lang, so die Antwort. Es ist nicht leicht zu fassen und in Worte zu kleiden. Aussagen wie, so viele Jahre umfasst es oder so viele 100 Jahre oder so viele 1000 Jahre oder so viele 100.000 Jahre, kommen nicht im Entferntesten an den tatsächlichen Sachverhalt heran. Allenfalls in einer Metapher kommt man ihr näher. Stellt euch ein gewaltiges Felsmassiv vor, das 1 Meile lang, 1 Meile breit und 1 hoch ist, ganz und gar solide und ohne Hohlräume oder Löcher. Dort kommt nun alle 100 Jahre ein Mann vorbei, der diesen mächtigen Block 1 Mal mit einem feinen Seidentuch streift. Schneller ist das Gestein auf diese Weise abgerieben und völlig verschwunden, als 1 Weltzeitalter vorübergegangen. So lange dauert 1 Äon. Und von diesen habt ihr alle schon viele 100.000 erlebt und durchlebt. In dieselbe Richtung zielt die Frage, die einem anderen Brahmanen auf dem Herzen liegt und die er dem Buddha vorträgt. Wie viele solcher Weltzeitalter sind schon vergangen? Ihm gibt der Erwachte ebenfalls einen Anhalt. Schau dir den gewaltigen Ganges an, der Indien durchzieht und von vielen verehrt wird. Er hat eine beeindruckende Länge und die Menge Sand entlang seiner Ufer, von seiner Quelle bis zu dem Ort, an dem er sich ins Meer ergießt, ist kaum zu ermessen. Und doch sind bereits mehr Weltzeitalter verstrichen, als es Sandkörner auf dieser Strecke gibt. Und die Frage nach dem Ursprung des Ganzen, die einem sofort kommt, sie macht gar keinen Sinn. Unbekannten Anfangs ist der Daseinskreislauf der Wesen, die in Unwissenheit gefangen und vom Verlangen getrieben sind, stellt der Buddha nüchtern fest. Mit den Mitteln unseres Geistes ist ein definitiver Beginn nicht zu finden. Ende der Tränen. Leider schreibt Samsara, dieses wirbelnde Rad von Geburt, Alter und Tod, keine wirkliche Erfolgsstory, sondern eine Geschichte von Dukkha, von Leiden. Sonst könnten wir die Sache einfach auf sich beruhen lassen, uns sorglos des Lebens freuen und über seine ständige Fortsetzung glücklich sein. Ein realistischer Blick sagt indessen, dass dieser lange Lauf durch die zahllosen Lebensstationen am Ende einer jeden Episode nichts anderes bedeutete, als wieder einmal das Leichenfeld zu vergrößern. Er sagt, dass die Gesamtbilanz dieser Zeit in roten Zahlen geschrieben werden muss. Zu viel an Schmerz und Leid müssen da aufgelistet werden, die immer wieder erlebt und erlitten wurden, als dass ein anderes Ergebnis möglich wäre. Mehr Tränen, versichert der Buddha, wurden schon vergossen, weil wir den Tod von Mutter und Vater zu beklagen hatten, als sich Wasser in den vier Weltmeeren befindet. Mehr Tränen, weil wir uns getrennt von dem sahen, was uns lieb und wert, und vereint mit dem, was uns verhasst und widerwärtig war. Und es ist weitaus mehr Blut geflossen, während man uns als Diebe und Mörder enthauptete oder als Büffel, Schafe oder Schweine schlachtete, als alle Ozeane zusammen zu fassen vermögen. Tatsächlich kann da die Frage eigentlich nur lauten, ist das nicht Grund und Ursache genug, sich von all dem abzuwenden, sich von all dem frei zu machen und all das endlich hinter sich zu lassen? Das hört sich ernüchternd an. Ja, und das soll es auch. Aber es braucht nicht frustrierend und darf nicht pessimistisch klingen, und es gibt keinerlei Grund, niedergeschlagen zu sein und die Hoffnung zu verlieren. Ein Problem kennen ist die erste Voraussetzung dafür, es lösen zu können. Wenn der Buddha mit einem solchen Nachdruck über Tod und Sterben spricht, dann nur, um auf die außerordentliche Dringlichkeit des Themas aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie grundsätzlich es ist. Sich auf seinen Tod angemessen vorzubereiten oder anderen zu helfen und sie bei ihrem Sterben zu begleiten, das ist wichtig und richtig für die gegenwärtige Lebensepisode. Aber all das reicht nicht aus, weil jeder früher oder später wieder in dieselbe Situation kommt. Es ist deshalb viel besser zur Kenntnis zu nehmen, was der Buddha nach seinem Erwachen als erstes den Menschen zugerufen hat und die praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Hört zu, das Todlose ist gefunden. Es gibt also eine Alternative, es gibt einen Ausweg aus dem Wechselspiel zwischen Geburt und Tod. Samsara hat keinen für uns erkennbaren Anfang, aber ein Ende ist absehbar. Wenn wir den entdeckten Weg ins Freie nachgehen, werden geboren werden, altern und sterben, für immer aufhören. Nicht das Ende. Tod, Sterben, Fortexistenz. Drei Dinge. Der Buddha hat es einmal so formuliert: Gäbe es drei Dinge nicht, gäbe es auch keinen Buddha, und kein Buddha bräuchte seine Stimme zu erheben. Welche drei? Geboren werden, altern und sterben. Weil wir aber alle mit Entstehen, Veränderung und Vernichtung konfrontiert sind, erscheinen die großen spirituellen Lehrer und teilen ihre tiefsten Einsichten mit uns. Mit seiner Feststellung hat der Buddha zugleich das Thema Sterblichkeit in den Mittelpunkt seiner Lehre gestellt, und es hat seine Berechtigung, dass er gelegentlich sogar ein Lehrer des Todes genannt wurde. Wozu ist aber ein solcher Lehrer gut? Brauchen wir ihn, wo es doch kaum eine Erfahrung gibt, die so universell ist? Sind Tod und Sterben nicht selbstverständlich? Wissen wir nicht schon alles über sie, wo doch die Medien unablässig tragische Schicksale und Leichen in unsere Wohnzimmer bringen? Ganz anschaulich, schonungslos und direkt? Weiß nicht jeder von uns, dass er nicht ewig lebt? Und haben wir nicht selbst schon von lieben Menschen schmerzlich Abschied nehmen müssen? Dennoch, es scheint, dass sich gerade das Nächstliegende und Alltägliche unserem Blick und unserem tieferen Verständnis entzieht. Auch in diesem Fall und aus mehreren Gründen. Drei möchte ich nennen. Da ist die Faszination der Buntheit dieser Welt mit ihren lärmenden oder subtilen Verlockungen und mit ihren zahllosen Reizen, die uns von den tieferen Ebenen der Wirklichkeit ablenkt. Unser Interesse bleibt deshalb oberflächlich und vordergründig. Wir genießen das Leben und begrüßen seine Vielfalt und seine Abwechslungsmöglichkeiten. Aber seine wesentlichen Eigenschaften, zu denen gerade die Wandelbarkeit und Vergänglichkeit gehören, wollen und können wir nicht ernsthaft zur Kenntnis nehmen. Gleichzeitig rumort da eine untergründige Furcht vor dem Tod. Irgendwie ahnen und wissen wir, dass wir eines Tages mit unserem Ende konfrontiert sein werden, und da wir am Dasein hängen und an ihm instinktiv klammern, schauen wir am liebsten weg. Wir verdrängen jeden besorgniserregenden Gedanken. Und doch scheint mir, dass diese beiden Punkte nicht einmal die entscheidenden sind. Letztlich ausschlaggebend ist die Unfähigkeit unseres eigenen Geistes, die Wirklichkeit in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen. Er ist viel zu bewegt, zu unachtsam und oberflächlich. Dementsprechend führt er uns zu einer falschen und irreführenden Sicht der Dinge. Ja, mit seiner Unzulänglichkeit entsteht überhaupt erst das Problem des Todes. Mit ihm erst wird der Tod zu einer Herausforderung, und zwar in einer zweifachen Weise. Für unseren Intellekt, der wohl um die Vergänglichkeit weiß, dem jedoch die direkte Erfahrung gleichzeitig immer nur suggeriert, ich bin. Aber auch für uns als empfindende Wesen mit unseren tausenderlei Wünschen und Sorgen, Absichten und Ängsten, für die der Tod eine drohende Gefahr, eine trübe oder sogar schreckliche Aussicht auf Vernichtung darstellt. Vor diesem Hintergrund haben schon die Zeitgenossen des Buddha ihre Klagen erhoben und ihre Hoffnungen ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht. Wir fühlen uns in einer endlosen Kette des Geborenwerdens, Alterns und Sterbens verstrickt, die unnennbar viel Elend und Verzweiflung in das menschliche Leben bringt. Gibt es denn keine Rettung? Gibt es denn keinen Weg heraus? Solche Hoffnungen richteten sich seit jeher an die Religionen und neuerdings verstärkt auch an die Naturwissenschaften. Vielleicht findet sich ja bald die Pille der Unsterblichkeit oder ein geniales Heilmittel gegen den körperlichen Verfall. Die traditionellen spirituellen Antworten sind mehr oder weniger befriedigend und vermitteln mehr oder weniger Zuversicht. Dass sich auch der Buddha bei diesem Thema zu Wort gemeldet hat, wissen wir schon, aber noch nicht wie. Eines seiner Worte, mit dem er schon zu Beginn seiner Lehrtätigkeit die Menschen anspricht, klingt jedenfalls entschieden und ermutigend zugleich. Das Todlose ist gefunden. Ihr braucht nur die Ohren zu öffnen, um es zu erfahren. Die Dominanz des Todes. Machen wir uns zuerst einmal mit der Tatsache der Vergänglichkeit näher vertraut. Das bedeutet vor allem, die Dominanz des Todes und der Sterblichkeit zu entdecken. Geboren werden und sterben müssen gehören zusammen wie die beiden Seiten einer Medaille. Wo es Entstehen gibt, gibt es Vergehen. Was zusammengesetzt, geschaffen und entstanden ist, wird zwangsläufig wieder zerfallen und auseinanderbrechen. Eine Ausnahme gibt es nicht. Kein Geborener entrinnt dem Tod, formuliert der Erwachte diese Tatsache unmissverständlich. Damit erteilt er einer vielleicht tief in unserem Inneren vorhandenen und völlig irrationalen Hoffnung eine klare Absage, dass gerade wir ein Sonderfall sein könnten. Nein, auch unsere Tage bleiben gezählt. Kein Geschlecht genießt hier einen Vorteil gegenüber dem anderen. Und sonst geltende soziale Privilegien spielen keine Rolle. Herkunft und Ansehen können wir außer Acht lassen. Weder ein hoher noch ein niedriger Intelligenzquotient tun etwas zur Sache. Jung sein heißt keineswegs gegenüber alten Leuten auf der sicheren Seite zu sein. Der Kontostand, Größe und Ausstattung des Hauses und die Marke des Autos werden nebensächlich. Ja, nicht einmal die historische Person des Buddha, der seine Weltüberlegenheit doch so deutlich gemacht hat, ist von dieser eisernen Regel ausgenommen. Und mehr noch, schon vor dem tatsächlichen Sterben sind wir mit dem Tod konfrontiert. Er steht vor uns als eine ständige Bedrohung. Er begleitet uns Tag und Nacht. Unsere leibliche Existenz ist stets gefährdet. Ob es die Natur mit ihren Unwägbarkeiten, mit ihren ungebändigten und oft zerstörerischen Kräften ist, oder die menschlichen Zeitgenossen, die nicht selten Verderben bringen. Die Nachrichten und Zeitungen sind voll davon. Ursachen für Vernichtung und Zerstörung von Leben gibt es unzählige, und im letzten Jahrhundert sind viele Selbstverantwortete hinzugekommen. Hatte der Mensch früher Grund, sich vor wilden Tieren, Unwetter und Krankheit zu fürchten, sind es nun die Folgen der modernen Zivilisation und Technik, die den Alltag nicht nur leichter machen, sondern auch zunehmend gefährlicher. Belastete Nahrungsmittel und gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und Klimawandel, Massenvernichtungswaffen und atomare Verseuchung sind nur einige Stichworte. Etwas anderes ist allerdings durch alle Epochen hinweg geblieben: die eigene Unzulänglichkeit und Unachtsamkeit. Gedankenlosigkeit und Leichtsinn sind noch immer häufige Todesursachen. Einmal nicht richtig aufgepasst und das Auto wird zum Sarg oder zur Waffe. Das rettende Skalpell im Operationssaal zum todbringenden Instrument oder ein falscher Schritt wird zum letzten. Und sind nicht Feindschaft, Aggression und Hasseigenschaften, die der menschlichen Geschichte seit jeher ihren Stempel aufgedrückt haben und ungezählte Opfer forderten? Mord und Totschlag, Krieg und Kampf hat es immer gegeben. Und neuerdings sind es terroristische Aktivitäten, die besonders von sich reden machen. Aber selbst wenn wir diese Aspekte zusätzlicher und vermeidbarer Bedrohung von Gesundheit und körperlicher Integrität beiseite lassen, bleibt das Leben an sich schon ein schwieriger Balanceakt. Wir wundern uns mit Recht, dass der Sturz in die Tiefe nicht häufiger und viel schneller erfolgt. Man ist sich dessen meist gar nicht bewusst, wie schmal der Korridor unserer Überlebensmöglichkeiten geschnitten ist. 5 Minuten keine Luft in unseren Lungen und alles ist vorbei. Verdorbene, zu wenig oder eine gewisse Zeit lang keine Nahrung bedeuten bald das Aus. Und wenn nur die Temperatur um uns herum oder im eigenen Körperinneren eine bestimmte Marge überschreitet, ist unser Organismus nicht mehr lebensfähig. Aber selbst die besten äußeren und inneren Bedingungen ändern nichts an der erstaunlichen Flüchtigkeit des Daseins, die von fast jedem sträflich unterschätzt wird. In vielen seiner eindringlichen Gleichnisse will der Buddha gerade sie anschaulich machen. Das Leben, sagt er, ist mit einem Tautropfen vergleichbar. Eben glänzt er in der Morgensonne, um alsbald zu vergehen. Eben will man noch einmal hinschauen, aber schon ist er nicht mehr da. Einer schillernden Wasserblase gleicht es, die ein Regentropfen in einer Pfütze hervorgezaubert hat. Schön anzusehen und prall, aber zart und überaus zerbrechlich. Nur für einen Moment zeigt sie sich. Wie eine Wasserfurche ist das Leben, Man hat sie gerade mit der schnellen Bewegung eines Stockes spielerisch im Teich gezogen, doch schon nach einem Augenblick ist sie wieder verschwunden, als wäre sie nie gewesen. So wie der Gebirgsstrom nach einem Gewitter mit großer Geschwindigkeit ins Tal stürzt, so rast das Leben auf sein Ende zu. Und zwar von der Geburt an und nicht erst in den letzten Lebensjahren. All das könnte uns gleichgültig sein, handelte es sich dabei lediglich um äußere Vorgänge, die uns fremd sind und nichts angehen. Aber wir sind im Innersten von ihnen berührt, wir sind durch sie betroffen und zutiefst getroffen. Sterben bedeutet für uns Abschied und Vernichtung. Es ist die erzwungene und dauerhafte Trennung von allem, was uns lieb ist und woran wir hängen. Die Familie, Freunde und Kollegen müssen wir ebenso hinter uns lassen wie unsere Bilder, Bücher, Wohnung und liebsten Erinnerungsstücke. Freundschaften enden, berufliches und gesellschaftliches Engagement hören auf, lang bewährte Kontakte reißen ab. Die gewohnte Welt geht für uns unter. Tod heißt aber genauso Zerstörung für Körper und Geist. Er ist das Ende unserer Person bzw. unseres Ich, so wie wir es kennen und uns zu eigen gemacht haben. Unser Name wird zur bloßen Erinnerung im Gedächtnis der Hinterbliebenen. Die universelle Erfahrung der Vergänglichkeit erweist sich damit als eine der augenfälligsten Formen von Unzulänglichkeit überhaupt und manifestem Leiden. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Sterben ist Leiden, sagt der Erwachte lapidar. Der Tod durchkreuzt unsere Pläne, missachtet unsere Wünsche und Sehnsüchte. Er kümmert sich nicht um unerfüllte Aufgaben und gegebene, aber nicht eingelöste Versprechen. Dominanz des Todes heißt Dominanz der Unvollkommenheit und des Schmerzes. Der Tod als fremde Macht zeigt, wie hilflos wir sind und demonstriert unsere Uneigenständigkeit und Abhängigkeit. Dieses Ausgeliefertsein kränkt uns zusätzlich und verletzt unseren Stolz. Wir wissen ja nicht einmal, wann es soweit sein wird und wie die Umstände des eigenen Endes aussehen. Leben. Die spontane Reaktion auf die Konfrontation mit diesen Tatsachen ist üblicherweise nicht jetzt, später, ein andermal. Momentan leben wir, will uns scheinen, und der Tod betrifft uns irgendwann. Und tatsächlich kennen wir ja nur das Erlebnis des Daseins. Ich bin immer präsent, erlebe mich und meine Umgebung immer wieder aufs Neue. In unserer eigenen Erfahrung kommt der persönliche Tod eben nicht vor, allenfalls als abstrakter Gedanke. Es lohnt sich deshalb, einmal das Leben näher zu betrachten und die Frage zu stellen, was liegt denn eigentlich zwischen Geburt und Tod? Gibt es denn wirklich ein Sein zwischen dem Geborenwerden und dem Sterben? Stimmt unser unmittelbarer Eindruck mit den Fakten überein? In einem buddhistischen Text heißt es, dass man bei allen Daseinserscheinungen ausnahmslos drei Eigenschaften finden kann: ihr Entstehen, ihr Vergehen und ihre Veränderung, solange sie bestehen. Das gilt für tote Gegenstände wie für Lebewesen gleichermaßen. Entstehen zu beobachten, und das nennen wir auf uns bezogen Geburt. Vergehen zu beobachten, und das nennen wir Tod. Und das dritte? Bemerken wir auch die Veränderung an dem, was entstanden ist? Haben wir ein Auge dafür, dass sich im Grunde nie etwas auch nur eine Sekunde gleich bleibt? Tatsächlich gibt es bei genauerem Hinsehen gar nichts anderes als Wechsel und Umbruch, und zwar in jedem Augenblick. Nehmen wir die physische Erscheinung des Menschen unter die Lupe, können wir bald feststellen, dass der körperliche Organismus keineswegs eine statische Größe ist. Er besteht nur in permanentem Austausch mit seiner Umwelt. Luft, Nahrungsmittel, Flüssigkeit und Energie werden aufgenommen, umgewandelt und wieder ausgeschieden. Eben noch gehörten das Frühstücksbrot und der Inhalt der Kaffeetasse zur Außenwelt, jetzt sind sie in mir und bald ein Teil von mir. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird beides in gewandelter Form wieder Bestandteil der Natur sein. Jeder Atemzug baut den Körper um. Es gibt ihn nicht, den Leib, der mich unverändert über all die Jahre hinweg begleitet. Heute ist keine Zelle meines Körpers mit irgendeiner einer Zelle des Jungen identisch, der mit 6 Jahren in die Schule kam und als junger Mann heiratete. Mit dem, was wir Psyche oder Geist nennen, sieht es keineswegs anders aus. Nirgendwo findet sich eine konstante Größe. Von der Geburt bis zum Tod nur Entstehen und Vergehen, Wandel und Veränderung. Was früher feste Überzeugung war, ist längst als Irrtum entlarvt. Alte Träume haben neuen Lieblingsideen Platz gemacht, Vorlieben haben sich gewandelt, Abneigungen aufgelöst, Sichtweisen verändert, Erinnerungen gemehrt. Auch im Moment ist Kommen und Gehen in unseren Köpfen und Herzen. Unsere Sinneseindrücke ändern sich ständig, unablässig blitzen Wahrnehmungen auf und verblassen, Gefühle tauchen auf und gehen unter, ebenso Gedanken, Wünsche, Absichten, Hoffnungen und Sorgen. Die menschliche Persönlichkeit im Sinne eines Individuums, eines Unteilbaren und vor allem Beständigen ist nicht zu entdecken, nur ein wandelbares Gefüge einzelner Komponenten. Leben ist das permanente Zusammenspiel unterschiedlicher körperlicher und psychischer Elemente, die sich wechselseitig bedingen. Die buddhistische Persönlichkeitstheorie nennt 5 solcher Elemente, auf Pali Khanda. Es sind dies die Körperlichkeit bzw. Form, das Gefühl bzw. Empfindung, die Wahrnehmung, auch Vorstellung, die geistige Aktivität oder Denken, Beabsichtigen, Wollen und die all dem innewohnende Dynamik des Bewusstwerdens. Was als Person erscheint, löst sich vor dem täuschungsfreien Blick in einen Prozess auf. Was konstant und fest erscheint, ist nur ein stetiges Rieseln und Fließen. Das vermeintliche Dasein ist in Wirklichkeit nur Entstehen und Vergehen von Moment zu Moment. Weil unsere geistigen Fähigkeiten der Wachheit und der Aufmerksamkeit äußerst mangelhaft geschult sind und wir die Dinge nur ungenügend beobachten, erkennen wir das normalerweise nicht. Was wir vielleicht vom Hörensagen und aus Büchern wissen, ist noch längst nicht zur eigenen und unmittelbaren Anschauung geworden. Die dramatischsten Einbrüche in diesen andauernden Wandlungsprozess, also Tod und Geburt im konventionellen Sinn, bemerken wir natürlich. Aber das augenblickliche Geborenwerden und Sterben entgeht uns völlig. Leben und Tod erscheinen uns daher als Gegensätze, ihrem Wesenskern nach sind sie hingegen ein und dasselbe und in jedem Augenblick präsent. Weil unsere geistigen Fähigkeiten der Wachheit und der Aufmerksamkeit äußerst mangelhaft geschult sind und wir die Dinge nur ungenügend beobachten, erkennen wir das normalerweise nicht. Was wir vielleicht vom Hörensagen und aus Büchern wissen, ist noch längst nicht zur eigenen und unmittelbaren Anschauung geworden. Die dramatischsten Einbrüche in diesen andauernden Wandlungsprozess, also Tod und Geburt im konventionellen Sinn, bemerken wir natürlich, aber das augenblickliche Geborenwerden und Sterben entgeht uns völlig. Leben und Tod erscheinen uns daher als Gegensätze, ihrem Wesenskern nach sind sie hingegen ein und dasselbe und in jedem Augenblick präsent. Fortexistenz und Wiedergeburt. Die erwähnten fünf Daseins- oder Persönlichkeitsfaktoren bedingen sich wechselseitig. Sie bringen sich immer wieder selbst neu hervor und setzen so den Daseinsprozess weiter fort. Der Kontakt der Körpersinne mit den Sinnesobjekten, innere und äußere Form, ruft angenehme oder unangenehme Gefühle hervor. Und aus beidem zusammen entsteht die Wahrnehmung Ich in der Welt. Wir erleben uns in einer bestimmten Situation, von der wir mehr oder weniger angetan sind. Auf diese Erfahrung reagieren wir positiv wie negativ. Wir wollen das Angenehme und lehnen das Unangenehme ab und bemühen uns, das eine zu vermeiden und das andere zu bekommen. Wir werden aktiv. Dabei lassen wiederholte Handlungen schnell feste Denk- und Verhaltensmuster entstehen, die sich mit der Zeit verselbstständigen, bald gar nicht mehr bewusst sind und schließlich so etwas wie ein unkontrolliertes und unbehindertes Eigenleben führen, an die wir uns schnell gewöhnt haben, mit denen wir uns identifizieren und als Ich erleben. Außerdem betrachten wir die Welt dann spontan auf eine ganz spezifische Art und Weise und reagieren nach dem vorgegebenen Muster, immer wieder. Stets ist es derselbe Mechanismus und von sich aus findet dieser Lebens- und Erlebensvorgang kein Ende. Diese Analyse des Buddha erweitert unser Verständnis noch einmal. Jetzt können wir die Rolle von Geburt und Tod im Zusammenhang eines an sich endlosen Prozesses erkennen. Sie sind nicht länger ein einmaliges Ereignis im Leben eines jeden, sondern sie wiederholen sich in einem nicht endenden Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Wer stirbt, sieht sich zunehmend in seiner Motorik eingeschränkt und wird dann gänzlich bewegungsunfähig. Atmung, Herzschlag und Gehirntätigkeit kommen zum Stillstand. Die vegetativen Vorgänge kommen zur Ruhe. Nach einer Zeit zerfällt der Leib und verwest schließlich vollständig. So richtig diese Beobachtung ist, so voreilig und falsch ist die meist aus ihr gezogene Schlussfolgerung. Das Ende des Körpers und dessen Funktionsfähigkeit bedeutet das Ende des Lebens schlechthin, so die übliche Auffassung. Diese Perspektive ist deshalb unangemessen, weil sie ausschließlich auf das sinnlich Wahrnehmbare an einem Menschen fixiert ist. Und sie leitet völlig in die Irre, weil sie den grob materiellen Körper für den Träger des Bewusstseins und des Lebens hält. Auch die buddhistische Betrachtung des Sterbeprozesses konstatiert natürlich zunächst den Verlust der Körperkontrolle und neben ihr das Nachlassen der Fähigkeit zur äußeren Sinneswahrnehmung. Augen und Ohren, Nase, Zunge und Tastsinn versagen nach und nach ihren Dienst, die Kommunikation mit der Außenwelt hört auf. Aber dies bedeutet keineswegs den bevorstehenden Abbruch der Bewusstseinstätigkeit und des inneren Erlebens bei dem Sterbenden. Beides setzt sich vielmehr fort auf einer anderen Ebene mit anderen Inhalten und Empfindungen und unter anderen Voraussetzungen. Die im unmittelbaren Sterbegeschehen und danach auftretenden Erfahrungen sind zum Teil sogar außerordentlich machtvoll und für den Unvorbereiteten nicht selten befremdlich oder gar dramatisch. An dieser Stelle kann nur darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei nicht um bloße Spekulationen handelt. Die großen buddhistischen Meister versichern, dass der Sterbeprozess in der Meditation zu einem gewissen Grad simuliert und vorweggenommen werden kann und damit der untersuchenden Beobachtung zugänglich wird. Eine solche mögliche Phase der Verwirrung und des Umbruchs nimmt jedoch ebenfalls ein Ende und der Bewusstseinsstrom setzt sich weiter fort und formiert sich neu, bis sich endlich eine veränderte Person in einer veränderten Umgebung und unter andersartigen Umständen wiederfindet. Sterben ist wohl der sichtbare Zusammenbruch der bisherigen psychophysischen Struktur eines Menschen, aber nicht dessen Vernichtung. Mit dem Tod endet das Wechselspiel der 5 Daseinskomponenten keineswegs, bloß weil die bisherige Körperform sich auflöst. Der Daseinsprozess nimmt nur einen anderen Verlauf, bei dem vorübergehend eine feinstoffliche Gestalt an die Stelle der bisherigen grobmateriellen, physischen Gestalt tritt. Sterben ist nur das Unbrauchbarwerden und das Ablegen eines groben Instrumentes für das Erleben und Handeln. Der Tod ist damit seines Anscheins beraubt, Schlusspunkt zu sein. Er ist vielmehr Wegmarke und Wendepunkt. Sterben ist nicht als Finale, sondern als Übergang zu verstehen und lässt deshalb auch Geburt in einem neuen Licht erscheinen. Tod und Geburt sind nicht länger Gegensätze. Sie sind 2 Pole eines einheitlichen Ganzen. Hier sterben heißt dort wiedergeboren werden. Dort sterben bedeutet hier wiedergeboren werden. Diesseits und jenseits relativieren sich, was sie konkret bedeuten, ist abhängig vom jeweiligen Standort. Ein Gestorbener ist für mich ein Jenseitiger. Er selbst erlebt sich selbst immer im Hier und für ihn bin ich außerhalb seiner Wahrnehmungsmöglichkeit. Jenseits eben. Aus diesem Kontext erklären sich 3 weitere buddhistische Kernbegriffe. So bedeutet Fortexistenz zuallererst, dass der Lebens- bzw. der Bewusstseinsprozess über den sogenannten Tod hinausreicht. Seinem Wesen nach bleibt er von Geborenwerden und Sterben unberührt. Wiedergeburt andererseits meint eine spätere Rückkehr in menschliche Existenz und in diese Welt ist möglich. Warum sollte das Zusammenwirken der 5 Daseinsfaktoren unter bestimmten Bedingungen nicht auch wieder menschliches Leben entstehen lassen? Daran wiederum knüpft der Gedanke der Reinkarnation an. Für ein Bewusstsein, das den bisherigen Körper verlässt, besteht im Laufe des Daseinskreislaufes die Möglichkeit und meist sogar die Notwendigkeit, wieder zu reinkarnieren. Das heißt, irgendwann in die Fleischlichkeit zurückkehren und eine grobstoffliche Körperlichkeit anzunehmen. Karma. An diesem Punkt erhebt sich die Frage, wie es jenseits des Todes weitergehen mag. Was kommt auf uns zu? Stimmen die Aussichten eher heiter oder beängstigen sie uns? Wo und unter welchen Umständen setzt sich unser Erleben fort? Wer oder was ist verantwortlich für seinen süßen oder bitteren Geschmack? Antworten gibt die Karma-Lehre des Buddha. Die Karma-Lehre beinhaltet eine universelle Daseinsgesetzlichkeit und sie beschreibt den Zusammenhang zwischen unseren Taten und deren Wirkungen. Danach bestimmt die Qualität meines Handelns die Qualität der Erfahrungen, die ich mache. Ich kann nur das erleben, was irgendwann von mir ausgegangen ist. Die Ernte entspricht der Saat. Das gilt für dieses Leben hier und jetzt, wofür es viele Hinweise gibt, und noch weit mehr für die Zeit jenseits des Todes, wofür einstweilen das Wort der spirituell Erfahreneren stehen muss. Ich und Welt sind keine objektiven, einfach gegebenen und deshalb bloß hinzunehmende Fakten. Im tiefsten Sinne sind beide von mir selbst geschaffene Erscheinungen. Sie gehen aus unserem Wirken hervor. Sie sind das Ergebnis von Karma, Pali Kamma, auf Sanskrit Karma. Heilsames Denken, Reden und Handeln hat nach diesem Gesetz heilsame Ergebnisse. Und unheilsames Denken, Reden und Handeln unheilsame Ergebnisse zur Folge. Hier und jetzt und genauso danach. Die jeweilige Art des Denkens und Wollens, also die eine aktive Seite des Lebens, bestimmt die Natur der künftigen Erlebnisse, also die andere passive Seite des Lebens. Sie gestaltet das Wo und Wie unserer Wiedergeburt. Nicht nur aus dem Christentum sind uns solche Orte und ihre jeweiligen Wesenszüge geläufig. Die buddhistische Tradition kennt 5 hauptsächliche Daseinsbereiche. Nach den bei uns gebräuchlichen Übersetzungen sind dies der menschliche Bereich, die Tierwelt, Himmel und Hölle sowie der Bereich der hungrigen Geister. Die beiden ersten sind uns vertraut, denn sie gehören zu unseren gegenwärtigen Alltagserfahrungen. Wir selbst sind Menschen und leben mit ebensolchen zusammen. Und Tieren begegnen wir ebenfalls sehr häufig. Oft sind sie sogar enge und vertraute Wegbegleiter. Insoweit bewegen wir uns auf bekanntem Boden. Was aber ist von den 3 weiteren, transzendenten Welten zu halten, deren Realitätsgehalt aus unserer begrenzten Perspektive durchaus unterschiedlich beurteilt werden kann? Die Aussagen des Buddha über sogenannte Höllenwesen und Gottheiten, über gespenstische oder dämonische Geistwesen, kann man wörtlich nehmen oder sie als Bilder für unterschiedliche seelische Zustände und Schicksale interpretieren. Wie auch immer wir uns entscheiden, sie repräsentieren in jedem Fall grundlegende Möglichkeiten, ob und wie jemand Glück oder Unglück, Freude oder Schmerz, Einsicht oder Irrtum, Verwirrung oder Klarheit begegnet. Sie alle sind nach dem Karma-Gesetz das Ergebnis entsprechender Haltungen und Handlungen. Sie spiegeln die Grundqualitäten des eigenen Tuns und Lassens. In den 5 Daseinsbereichen manifestieren sich Verlangen und Ablehnung, Gier und Hass ebenso wie Zufriedenheit und Wohlwollen, Freundlichkeit und Mitempfinden. Wer ganz von Zorn und Feindseligkeit erfüllt und getrieben ist, befindet sich in der Hölle, ganz gleich, welchen Namen wir für diesen Zustand verwenden. Er erzeugt sie und sieht sich ihr dann selbst ausgesetzt. Wer nur Freundlichkeit und Wohlwollen kennt und ein ausgeglichenes, glückliches Gemüt besitzt, hat eine himmlische Art, gleich welche Lebenskulissen ihn umgeben. Die buddhistische Sichtweise betont ein Faktum wieder und wieder mit großem Nachdruck. Geburt und Tod sind keine einmaligen Vorgänge. Unser jetziges Leben ist nicht singulär. Es ist nur eine kurze Episode von unausdenkbar vielen in einem fortgesetzten Kreislauf von Kommen und Gehen. Das Los der Wesen ist es, immer wieder geboren zu werden und immer wieder zu sterben. Dabei durchlaufen sie die unterschiedlichen Daseinsbereiche in einem stetigen Auf und Ab. Diese Daseinswanderung, auf Pali Samsara, ist in ihrer Anfangslosigkeit und in ihrer schier unvorstellbaren Dauer kaum angemessen zu beschreiben. Unser Geist ist überfordert, sich der ganzen Tragweite dieser Tatsache bewusst zu werden. Vielleicht kann ein Gleichnis des Erwachten fassbar machen, was abstrakte Begriffe kaum vermögen. Stellen wir uns ein riesiges Felsmassiv vor, 1 Meile in der Länge, 1 Meile in der Breite und 1 in der Höhe. Dieser gewaltige Brocken hat keine Risse, keine Spalten oder Höhlungen. An ihm kommt nun jedes Mal nach Verlauf von 100 Jahren ein Mann vorbei und berührt den Felsen einmal mit einem seidenen Tuch. Dieses Massiv, so heißt es, ist schneller zerschlissen und restlos verschwunden, als ein Weltzeitalter vergangen. Und von solchen unausdenkbar langen Zeitperioden haben wir alle bereits viele durchlaufen. Viele Hunderte, viele Tausende, viele Hunderttausende. Warum? Ein Anfang dieser Daseinsrunde, so der Buddha, ist gar nicht zu finden. Ein erster Beginn dieser Wanderung für keines der Wesen in Sicht, die von Nichtwissen und von Verlangen geschlagen sind und deshalb noch eine Wegstrecke unbekannter Länge vor sich haben. Todlosigkeit. Dem Buddha geht es um die illusionslose Beschreibung der Realität. Nicht von ungefähr rückt er die Vergänglichkeit, die Unzulänglichkeit und die Substanzlosigkeit aller Erscheinungen in den Mittelpunkt. Ist damit die buddhistische Lehre lebensverneinend, ist sie eine Weltanschauung, die uns jeden Mut raubt und zu Passivität verdammt? So wird sie jedenfalls gelegentlich beurteilt, und ein solcher Schluss läge durchaus nahe, wüsste und zeigte der Buddha keine überzeugenden Alternativen. Tatsächlich tat er aber nichts anderes. Nur eines lehre ich, das Leiden und seine Beendigung. So formuliert er selbst seinen überaus hohen Anspruch. Er sprach über Geborenwerden, Altern und Sterben, aber nur, um mit der Todlosigkeit zu enden. Zerstörer aller Sterblichkeit wurde er daher genannt. Wo aber liegt der Schlüssel zur Befreiung, wenn es sie wirklich gibt? Die Lösung deutet sich schon in der Frage des Erwachten nach der Bedingtheit der ganzen Lebens- und Todesmaschinerie an und mit der Lehre des bedingten Entstehens auf Pali Paticca-Samuppada ist sie auf den Begriff gebracht. Was muss sein, dass man alt werde und sterben kann? Man muss zuerst einmal geboren sein, heißt es dort. Und wann kommt es zur Geburt? Wenn es werden, auf Pali Bhava, wenn es eine latente Wirklichkeit gibt, die sich irgendwann in Raum und Zeit manifestiert. Wie entsteht diese potenzielle Wirklichkeit? Wenn unser Geist nach der Existenz greift, sich ihr erwartungsvoll zuwendet und Befriedigung in ihr sucht. Wer am Dasein haftet, wer an seinem Ich und der Welt Gefallen findet und sich mit dem Leben identifiziert, der setzt es damit fort. Aus dieser Aktivität entsteht jede dann erlebte Wirklichkeit, auch die sogenannte materielle und sichtbare. Voraussetzung für diese Aktivität ist wiederum das Begehren nach Sinnesbefriedigung und Ego-Bestätigung, das Verlangen nach sinnlichem Genuss und Selbstverwirklichung. Die Buddhisten nennen dieses Begehren auch Durst, auf Pali Tanha, und er ist die treibende Kraft hinter allen Erscheinungen. Am Verlangen festzuhalten und ihm kritiklos nachzugeben, bedeutet jedoch, am Tod festzuhalten. Wer dem Durst folgt, muss den Tod stets aufs Neue erleben, denn er ist die unausbleibliche Folge. Wer Sand in die Hände nimmt, darf sich nicht wundern, wenn der unaufhaltsam durch seinen Fingern rinnt, bis nichts mehr übrig ist. So gesehen bestehen wir selbst aus Sand und alle um uns herum. Für uns alle ist das Leben verlockend und ein unersetzbares Gut und unser Ich das Ein und Alles. Aber nur weil wir nichts anderes kennen und deshalb ohne weiteres bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen. Wie anders sieht das jedoch aus der Sicht eines Erwachten aus. Sich mit dem Leben, mit der Person oder mit dem Ich zu identifizieren, heißt, sich mit dem Sterblichen zu identifizieren. Aus diesem Grund sind für den Buddha der aus dem Daseinstraum erwacht ist, die fünf Komponenten des Daseins nichts anderes als Mörder, die sich als Freunde ausgeben. Und warum? Ich und Welt versprechen uns Freude und Geborgenheit und geben sich als verlässliche Grundlage und notwendige Voraussetzung für unser Glück aus. Das genaue Gegenteil davon ist richtig. Sie sind die trickreichen und betrügerischen Verhinderer von Glück und Frieden. Wir halten die Dinge instinktiv für ewig, aber sie sind vergänglich. Wir halten sie für kostbar und betrachten sie verheißungsvoll, obwohl sie uns nie wirklichen Frieden schenken können. Sie erscheinen uns real und substanziell, wo sie in Wirklichkeit doch nur von relativer Natur sind, bedingt und leer, ohne Kern. Die Möglichkeit der Befreiung ist gegeben, wenn wir beginnen, die Realität zu sehen und unsere liebgewordenen, aber naiven Vorstellungen aufgeben. Es geht darum, unsere Illusionen zu entlarven und damit allen unrealistischen Wünschen und Erwartungen den Boden zu entziehen. Wenn es gelingt, unseren Durst restlos zum Versiegen zu bringen, statt ihn immer wieder löschen zu wollen, haben wir es geschafft. Wenn wir die Kette des bedingten Entstehens unterbrechen, anstatt ihr ein um das andere Mal ein neues Glied anzufügen, starten wir ein neues Programm, das die Todlosigkeit zum Ziel hat. Hören mögen und nicht mögen, Irrtum und Nichtwissen auf, kann nichts anderes sein als wahrer Friede, Sicherheit und Leidensfreiheit. Nirvana nennt das der Buddha. Hüten wir uns allerdings davor, die tiefste und endgültige Aussage des Buddha über die Wirklichkeit misszuverstehen und nihilistisch zu interpretieren. Nirvana, auf Sanskrit, auf Pali Nibbana, ist alles andere als das absolute, nackte und trostlose Nichts. Es ist weder die totale Vernichtung noch irgendeine öde Leere oder ein gähnender Abgrund. Es ist vielmehr das höchste Gut, das Summum Bonum, das alle Religionen postulieren und das alle Menschen ersehnen. Es ist gerade das sichere Eiland, das Ende des Leidens und des Alters und des Todes völliges Enden. Und doch ist es andererseits nichts, das man sehen und greifen kann, das einen bestimmten Geruch oder einen bestimmten Geschmack besitzt. Es ist jenseits aller Dualität. Es hat nichts mit Sein oder Nichtsein zu tun und kein Gedanke kann es wirklich fassen. Deshalb sollten wir uns ebenfalls davor hüten, zu sehr auf Worte zu setzen, die für etwas im Grunde Unsagbares stehen.